D-Radio Wissen. Dein Sonntag.
Alles, was sie hat, passt eigentlich in zwei Taschen. Und die nimmt sie noch nicht mal beide immer mit. Im Sommer reist sie umher mit Tasche 1 und die Winterklamotten bleiben in Tasche 2 bei ihren Eltern. Und im Winter dann eben umgekehrt. Katharina Finke ist 31 Jahre alt, sie ist Autorin und Reporterin. Und da sie so viel unterwegs ist, will sie momentan einfach keine eigene Wohnung haben und somit auch fast keinen Besitz. Und dieses momentan, das dauert jetzt schon über 5 Jahre an. Sie hat ein Buch drüber geschrieben, Loslassen, wie ich die Welt entdeckte und verzichten lernte. Erscheint kommende Woche am 1. März, das ist am Mittwoch. Willkommen in D-Radio Wissen, Katharina Finke. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie geht's dir?
Gut.
Gut. Was machst du so? Du bist gerade in Berlin?
Genau, ich bin in Berlin und habe gerade ausgiebig gefrühstückt und bin noch gar nicht so lange in Berlin, weil ich jetzt über 3 Monate unterwegs war in Asien.
So, also ich habe ja eben schon ein bisschen beschrieben, was du so machst, wie du so lebst. Und da ist natürlich immer die langweilige erste Frage, was ist denn da alles so drin in deinen Taschen?
Ja, leider ist die Antwort fast genauso langweilig.
Ja.
Weil da sind Klamotten drin und Zahnbürste und Kosmetikprodukte, Schuhe, vor allem meine Laufschuhe sind mir sehr wichtig, weil ich regelmäßig Sport mache. Dann Laptop und Handy, weil ich das zum Arbeiten brauche, aber auch natürlich, um in Kontakt zu bleiben mit meiner Familie und mit meinen Freunden und sonst ist da eigentlich gar nicht so was Spektakuläres drin.
Und die allerwichtigsten Dinge sind Laptop und Handy oder gibt es auch so ein paar Sachen, die dir besonders viel wert sind?
Also die sind einfach schon essentiell. Also es müsste jetzt hier nicht genau das Handy und der Laptop sein, aber grundsätzlich diese beiden Utensilien zu besitzen ist für mich schon sehr wichtig. Es gibt aber natürlich auch einige der materiellen Dinge, die ich besitze, haben für mich auch einen immateriellen Wert. Zum Beispiel ein Ring, den ich immer, der ist nicht in meinem Gepäck, aber den ich immer trage und nie ablege. Den hat mir meine verstorbene Großmutter vermacht und den trage ich immer. Und wie gesagt, auch die Sachen, die ich sonst habe, selbst das sind manche Kleidungsstücke oder auch Schmuckstücke, da verbinde ich dann manche Erinnerungen mit. Und das wäre dann schon sehr schade, wenn die verloren gehen würden. Und den Fall hatte ich sogar fast mal jetzt, weil als ich ankam bei meiner letzten Reise, also in Asien ankam, in Neu-Delhi, war mein Koffer weg und verschollen für über eine Woche. Und da habe ich mir dann schon Sorgen gemacht, wie gesagt, weil wenn die Sachen, die da drin sind, das Einzige ist, was man hat und die dann zusätzlich noch einen immateriellen Wert, da bangt man dann schon.
Das ist eine schreckliche Situation. Ich hatte das auch mal bei einem Urlaub, wo es auf ein Schiff ging. Also wir hatten eine Segeltour geplant. Und das erste Mal hatte ich meine Freundin dabei und ich habe gedacht, oh Mensch, und ich zeig dir das, wie toll das ist und so. Und sie war auch noch nicht so richtig überzeugt. Und dann war prompt natürlich unser Koffer, beziehungsweise man hat da keinen Koffer, sondern so einen Seesack. Weißt du nimmst ja da ohnehin sehr wenig mit, so wie du ja auch im Prinzip auf dem Segelboot. Und dann war der weg, beziehungsweise er kam nicht an.
Und was ist dann passiert?
Dann rastet man quasi aus, weil man hat ja da gar nichts. Du kannst ja auch da am Hafen, gibt es keine großen Geschäfte, du kannst nicht großartig was nachkaufen, vielleicht eine Zahnbürste. Du brauchst auch nicht so viel im Sommer auf dem Segelboot, das stimmt schon. Ja? Aber da haben die es dann irgendwie geschafft, uns das zu irgendeinem Hafen dann noch nachzuliefern.
Und wie lange hat das gedauert?
Das war schon über einen Tag.
Okay, wow.
Ja. Geht ja. Also ja. Bei dir eine Woche?
Ja, über eine Woche sogar.
Und
ja.
Dann? Neue Zahnbürste gekauft?
Nee, ich meine, das war halt doof. Also es war halt quasi, in Deutschland war Herbst. Das heißt, ich kam mit dicken Sachen an und in Neu-Delhi war es halt sehr warm. Man bekommt ja, wenn man sich so ein Set Klamotten dann kauft, und man läuft in Indien ja auch ein bisschen andersrum als jetzt irgendwie in Berlin. Ja. Das bekommt man dann bezahlt. Und ich hatte auch noch Pech, weil es war auch noch Diwali, was quasi Silvester und Weihnachten zusammen ist. Das heißt, es war die Hölle los. Alles ein paar ungünstige Zustände, aber es hat dann irgendwie einfach nur gedauert und dann habe ich ihn irgendwann bekommen.
Nur damit wir uns das vorstellen können, wenn du jetzt gerade in Berlin bist, wo pennst du jetzt gerade?
Jetzt gerade penne ich bei meinem Freund, der in Berlin wohnt, aber ab März bin ich dann in einer Wohnung von Freunden von mir, die selbst gerade im Ausland sind und dann sitte ich quasi deren Wohnung.
Okay. Musst du dann ein bisschen Miete zahlen oder wie machst du das dann in der Regel?
Also das muss ich nicht nur, das möchte ich auch, weil das ist so eine Sache, die mir sehr wichtig ist. Also oft werde ich gesagt, ach ja, du bist doch so eine Schnorrerin, die immer nur irgendwie überall auf dem Sofa pennt. Und also das ist mir total wichtig, dass für alles, was ich mache, ich irgendwo aufkomme. Natürlich penne ich auch mal bei Freunden übers Wochenende, da zahle ich dann nichts. Aber sobald ich wirklich längerfristig irgendwo bin, also ist es entweder unaufgefordert, dass ich Nebenkosten zahle oder wenn es jetzt wirklich so ist, wie dass ich eine Wohnung hüte, zahle ich ganz normal die Miete. Manchmal ist es auch so, dass ich also auf Haustiere aufpasse oder Blumen gieße oder so. Oder wenn ich länger bei Freunden bin, wo sie dann auch gleichzeitig anwesend sind, passe ich auch mal auf die Kinder auf. Also mir ist es schon total wichtig, mich da also dafür aufzukommen finanziell und mich auch anderweitig zu revanchieren.
Zu Gast heute Autorin Katharina Finke bei uns, die mit 31 keine eigene Wohnung hat und immer irgendwo unterkommt bei Freunden, der Family, mal in Hostels. Und sie schreibt auch darüber, wie es ist, loszulassen und wenig zu haben. Katharina, eine Tasche steht bei deinen Eltern, die andere hast du bei dir. Wie lange willst du das noch so machen?
Also das hat sich ja bei mir auch einfach so ergeben. Das heißt, es gibt da irgendwie kein Limit. Ich habe auch prinzipiell gar nichts dagegen, eine Wohnung zu haben, so, aber dann würde ich die auch nicht vollstellen. Und da ich auf jeden Fall gerne Kinder haben möchte, wäre das, glaube ich, so ein Punkt, wo dann das Limit wäre, weil ich dann definitiv eine Wohnung haben müsste. Also muss man auch nicht, aber ich würde nicht irgendwie den Kindern dann antun wollen, sie aus der Kita zu holen ständig oder so. Ich würde auch super gerne mit denen reisen, aber ich glaube, dann so eine Basis, also zumindest eine Wohnung zu haben, kann ich mir schon gut vorstellen. Aber von dem Lebensstil würde sich für mich zumindest nicht so viel verändern, weil ich die Wohnung auch nicht vollstellen würde. Das heißt, ja, also eine Wohnung zu haben, finde ich jetzt auch nicht schlimm. Und bei mir ist es ja auch nicht so, ich bin nicht eines Tages aufgewacht und habe so ein Konzept gemacht und sage, ich habe jetzt nur noch so und so viele Sachen oder meine Regeln sind irgendwie 1 bis 10 oder bis 20. Das heißt, bei mir gibt es keine Regeln. Das hat sich irgendwie einfach alles so ergeben. Ich mache mir quasi jeden Tag aufs Neue irgendwie bewusst, was mir wichtig ist und was nicht. Und dadurch ergibt sich das immer so. Und dieses sich ergeben, aus dem Koffer zu leben, das dauert halt jetzt schon 5 Jahre, quasi so umherzuziehen und aus dem Koffer zu leben. Also ohne Wohnung ist seit 5 Jahren, aber eigentlich mache ich das schon länger und hatte davor eine Wohnung, die ich zwischenvermietet habe. Das heißt, es hat sich einfach alles ja, so ergeben.
Jetzt ist aber ja so, dass es auch durchaus Eltern gibt, also die Kinder haben und die trotzdem genau dein Leben haben, die umherreisen, die keinen richtigen Wohnsitz haben. Das wäre dann nichts für dich. Also dann hättest du eine richtige Wohnung, die muss nicht vollgestellt sein, aber dann gibt es eine Heimat.
Also Heimat finde ich auch einen schwierigen Begriff. Also das heißt für mich, also das hast du jetzt so ein bisschen formuliert, das wäre dann das Ende oder das Aus. Also es wäre dann, ich hätte dann vielleicht oder ziemlich sicher eine Wohnung, aber das würde für mich nicht das Ende oder das Aus von diesem Lebensstil oder auch von dem Umherreisen. Wie gesagt, ich würde super gerne auch mit den Kindern weiterreisen. So. Es gäbe dann vielleicht eine Wohnung, ja.
Lass uns doch mal ganz kurz bei diesem Begriff Heimat bleiben, weil ich den nämlich auch extrem schwierig finde. Wenn du mich fragst, wo ist denn meine Heimat, dann könnte ich dir bestimmt 3 Heimaten, wenn es das überhaupt gibt, aufzählen. Wie ist das bei dir?
Ja, nee, jetzt muss ich erstmal nochmal nachfragen, was ist das?
Meine 3?
Ja.
Ich habe lange in London gelebt. Das heißt, wenn ich in London bin, fühle ich mich zu Hause, total. Ich fühle mich aber auch als Rheinländer Kölner, weil ich hier auch eine Zeit verbracht habe in meinem Leben. Aber meine Wurzeln sind in Rheinland-Pfalz, so Mainz, aber auch Pfalz, die Ecke, wo meine Familie herkommt. Und das ist auch für mich Heimat. Das ist alles 3 für mich Heimat.
Ja, guck, das ist ein bisschen ähnlich, aber dann auch wieder nicht wie bei mir. Also ich kann das gut nachvollziehen. Zum Beispiel, ich habe halt auch meistens länger an Orten gewohnt. Ich habe zum Beispiel lange in New York gewohnt, lange in Lissabon, war jetzt oft in Indien, habe ja mal eine Wohnung in Hamburg gehabt und da länger gewohnt. Und jetzt in letzter Zeit bin ich halt, wenn ich in Deutschland bin, öfters in Berlin. Das heißt, ich fühle mich da auch überall wohl. Aber ich würde es trotzdem nicht als Heimat bezeichnen. Und zum Beispiel, vielleicht hängt das auch damit zusammen, also ich bin geboren und aufgewachsen in Frankfurt am Main. Meine Eltern kommen aber von der Nordsee. Das heißt, als ich klein war, sind wir auch schon da oft hingefahren. Dann könnte man das so sagen wie bei dir. Okay, deswegen sind jetzt Frankfurt und Nordsee Heimat.
Ja.
Aber ich glaube, weil ich irgendwie schon immer so Hummeln im Hintern hatte und viel unterwegs war, also auch direkt nach dem Abitur nach England gezogen bin. Genau, in Bristol habe ich auch länger gelebt, fühle ich mich auch wohl quasi. Sind es so viele Orte, dass das dann schwierig ist. Und ich müsste zum Beispiel jetzt auch nicht, also es ist jetzt auch nicht so, dass Deutschland meine Heimat ist. Klar, ich bin irgendwie deutsche Staatsbürgerin, aber ich glaube, ich fühle mich eher so als Kosmopolitin. Und Heimat hat für mich gar nicht was mit einem geografischen Ort unbedingt zu tun, sondern vielmehr mit dem Gefühl. Und ich glaube, weil ich einfach schon so oft die Orte gewechselt habe, fühle ich mich, also ist Heimat, das, was dem am nächsten kommt, eher das, wenn mich Menschen umgeben, die ich liebe, die ich mag und mich mit denen wohlfühle.
Das ist eigentlich eine schöne Definition finde ich. Wobei ich zum Beispiel auch, wenn man mich fragt, sage ich dann auch immer so, ja, ich bin Weltbürger und Kosmopolit, aber das klingt so doof, ne? Ich habe ja gerade schon angesprochen, dass mir deine Art zu leben gar nicht so fremd ist, weil tatsächlich, ich habe ja gerade gesagt, ich bin lange Zeit in London gewesen und immer, wenn ich dann in Deutschland gearbeitet habe, habe ich auf einem Campingplatz gewohnt, in so einem kleinen Campingbus. Mhm. Und da hatte ich natürlich auch nichts, außer mein Laptop, mein Handy und ganz wenige Klamotten. Das habe ich jahrelang gemacht.
Und warum?
Weil ich keine Wohnung haben wollte für die paar Tage in der Stadt und die paar Tage in der Stadt. Dann bin ich da tatsächlich auch von Stadt zu Stadt, je nachdem, wo ich gearbeitet habe. Und habe das genossen, ohne irgendwie eine Wohnung haben zu müssen. Weil die Wohnung war natürlich dann in London, muss man dazu sagen. Das ist etwas anders als bei dir, aber ich hatte auch wenig. Mhm. Und habe mich auch von ganz viel getrennt. Dann verkauft man und deswegen habe ich sehr wenig jetzt in meiner Wohnung auch stehen. Also es ist eine ziemlich karge Wohnung. Das finden Leute auch etwas befremdlich, wenn die bei mir reinkommen, aber ich habe keine Regale mehr, keine DVDs, keine CDs, keine Bücher.
Aber du findest es gut.
Ich liebe das. Ich will alles entweder nur digital haben oder gar nicht mehr. Wenn du kein Regal hast, dann kannst du auch nichts reinstellen und dann hast du auch keine Sachen, die du reinstellen kannst. Das ist eigentlich ganz einfach. Du kannst dich dazu zwingen, finde ich, weniger zu haben.
Ja, wobei, was ich zum Beispiel auch ganz schön finde, dadurch, dass ich ja oft in fremden Wohnungen wohne, ich finde zum Beispiel, ich habe selbst auch keine Bücher, also nur temporär, ich gebe dir dann immer weiter, was ich aber auch sehr schön finde, oder halt Sachen digital, was du auch gesagt hast. Hm. Ich finde es aber zum Beispiel total schön, wenn ich dann in einer Wohnung bin und da ist ein riesen Bücherregal. Ich finde, das hat so eine total schöne Aura.
Das stimmt.
Und das, finde ich, ist halt auch ein Vorteil. Also es ist, glaube ich, so eine Typfrage. Also ich meine, du scheinst da ja sehr ähnlich zu sein. Aber ich fühle mich halt relativ schnell irgendwo wohl und ich genieße dann die Vorzüge in der Wohnung, wo ich gerade bin. Zum Beispiel ein schönes Bücherregal oder ich habe früher in meiner Jugend Klavier gespielt. Ich hatte dann in New York in der Wohnung ein Klavier und habe dann also da wieder gespielt, weil ich ja sonst nirgendwo ein Klavier habe. Dann habe ich manchmal irgendwie eine ganz tolle Kaffeemaschine oder also normalerweise habe ich meistens irgendwie keinen Fernseher und wenn ich dann mal einen habe und dann irgendwie, es war mal in Hamburg so, dann gibt es irgendwie auch noch Sky, dann habe ich ganz viel Fernsehen auch mal geguckt. Also wenn man das dann so selten hat, dann schätzt man das halt auch viel mehr wert und ich würde es jetzt in meiner, hätte ich jetzt eine Wohnung, die jetzt auch nicht vollstellen wollen, deswegen kann ich das verstehen, aber jetzt gerade so, wo ich halt irgendwie umherziehe, finde ich das immer schön, dann die Vorzüge zu genießen, die andere sich so in die Wohnung gestellt haben.
Wir sprechen übers Loslassen, sich trennen oder gar nicht erst eindecken mit so viel Kram, den man am Ende dann doch nicht wirklich braucht. Katharina Finke hat nicht viel, alles was sie besitzt, passt eigentlich in zwei Taschen. Sie ist 31 Jahre alt und Katharina, dieses Loslassen, das tut manchmal auch weh. Also auch bei Materiellem, wenn ich so 3 Jahre lang zum Beispiel irgendeinen Laptop benutzt habe und den dann verkaufe, dann bin ich manchmal traurig. Denn der hat mich ja schon sehr lange begleitet, jeden Tag für Stunden, treu. Jetzt hast du ja auch so wenige Sachen nur. Da was loslassen und weggeben, fällt dir das schwer? Hast du auch solche Gefühle wie ich?
Nicht so stark. Also klar, wenn das ist ja so ein bisschen das, was ich irgendwie gesagt habe. Also wenn man immaterielle Sachen mit materiellen Sachen verbindet und dann vielleicht sind es die Erfahrungen oder dass du halt weißt, oh Mann, der Laptop, der war jetzt schon überall irgendwo, dann sind es ja Erfahrungen, aber die Erfahrungen, die werden einem ja jetzt eigentlich nicht genommen, wenn man den Laptop weggibt und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch einfach eine Frage des Trainings, also das kann ja auch mit Sachen passieren, zum Beispiel, die einem total viel wert sind und dann auf einmal plötzlich weg sind. Zum Beispiel, das war bei mir so, mein Freund hat mir aus Haiti ein schönes Armband mitgebracht und da habe ich mich total gefreut und das habe ich eine Woche später verloren, hatte nicht nur ein schlechtes Gewissen, sondern fand es natürlich auch wirklich schade. Ja. Aber ich habe dann halt auch irgendwie gemerkt, ja, also ich bin da irgendwie ganz gut trainiert im Loslassen und irgendwie was das Befreiende dabei ist auch, man konfrontiert sich halt, wenn man das so lange und immer wieder macht, sehr mit seinen Ängsten. Also ich habe das Gefühl, man hat vor weniger Angst, weil wenn man, also es sind ja auch diese Verlustängste und das finde ich eigentlich ganz schön. Also man hat weniger Angst, wenn man das so trainiert vor Verlusten und dadurch, dass man aber weniger Angst hat, würde ich sagen, ist man auch so ein bisschen offener und ja, schaut auch die Welt ein bisschen anders an und das finde ich eigentlich ganz schön, ja.
Ich habe ein Foto gesehen von dir in Island. Mhm. Da sitzt du vor so einem Wasserfall.
Ja.
Kannst du dich noch an den Moment erinnern?
Ja, ist es so ein Foto, wo ich mit dem Rücken quasi sitze? Also,
genau, auf einer Bank.
Mhm, ja, genau.
Der Wasserfall, den habe ich sofort erkannt, der heißt Skuafoss, glaube ich.
Genau.
Ja, Ja. Kannst du dich auch noch erinnern?
Ja.
Auf Deutsch übersetzt Waldwasserfall. Und ich habe auch gelernt, warum der Waldwasserfall heißt. Weißt du das?
Nee, da weißt du mehr als ich.
Wenn du dich umgedreht hättest von der Bank, was du wahrscheinlich getan hast, weil du bist zurück zum Parkplatz gelaufen, dann hast du ein paar Bäume gesehen. Mhm. Und Bäume sind ja sehr selten in Island, weil ja die Wikinger alles abgeholzt haben.
Genau, ja.
Und diese 5 oder 7 Bäume, die da stehen, das ist für die Isländer Wald. Und deswegen heißt der Waldwasserfall. Ist wirklich so. Ist das nicht einer der schönsten Orte der Welt, dieser Wasserfall?
Also war schon wahnsinnig schön, wobei ich sagen muss, also Island ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, wobei mir persönlich die Westfjorde besser gefallen haben.
Okay.
Also die waren, also ich weiß nicht, wann warst du in Island?
Vor 3 Jahren?
Ja, okay, dann war es so, ich war glaube ich vor 2, ich weiß gar nicht genau, aber ungefähr gleich, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber jetzt, mein Freund war vor irgendwie 15 Jahren schon mal da und der meinte, es ist halt ein Riesenunterschied, also früher war das einfach noch viel, viel einsamer, also die Natur hat sich natürlich jetzt nicht so verändert.
So viele Touristen halt jetzt, ne?
Genau, und das war halt, das fand ich halt schön in den Westfjorden, das war wirklich sehr, sehr einsam, da muss man auch noch dazu sagen, das Wetter spielt ja auch mal so eine Rolle, da hatten wir Glück mit dem Wetter und ansonsten war es der schlechteste Sommer seit 15 Jahren, also es hat nur geregnet. Das heißt, war schon ganz schön an dem Wasserfall, aber die schönen Erinnerung hatte ich dann, glaube ich, doch an den Westfjorden.
Was würdest du denn so in deine Top 3 reingeben der schönsten Orte, die du bisher besucht hast? Weil du bist ja wahnsinnig viel unterwegs.
Ja, und das werde ich auch echt oft gefragt, aber ich finde es total schwer, weil alles so unterschiedlich ist. Zum Beispiel als Stadt finde ich New York super spannend und inspirierend. Dann von der Natur finde ich Island schön, aber finde wahnsinnig schön auch Norwegen und Neuseeland, die sich, finde ich, auch sehr ähnlich sind. Also für alle, die nicht nach Neuseeland können oder wollen, weil es ihnen zu weit ist, sage ich immer, dann fahrt nach Norwegen. Ich finde aber, ich mag auch super gerne Portugal, Indonesien, Südamerika. Also ich kann das echt total schwer sagen. Es ist so ein bisschen, also worauf man selbst Lust hat oder worauf ich dann auch in dem Moment Lust habe. Habe ich Lust auf irgendwie eine Metropole oder einsame Natur oder spannende Kulturen und buntes Treiben? Also und ich finde ehrlich gesagt alles spannend. Ich kann mich da nicht so entscheiden. Deswegen gibt es, glaube ich, diese Top 3 für mich gar nicht.
Heute Vormittag zu Gast Katharina Finke bei uns. Ihr Buch Loslassen, wie ich die Welt entdeckte und verzichten lernte, erscheint am 1. März. Katharina, du verdienst ja Geld mit Schreiben oder machst du noch was anderes?
Nee, ich verdiene ausschließlich Geld mit meiner journalistischen Arbeit, beziehungsweise jetzt mit 2 Büchern. Und viele sagen dann, also die sich ein bisschen auch da auskennen, also sowohl im Punkto Selbstständigkeit als auch speziell im Punkto Selbstständigkeit im Journalismus, dass man da nicht so viel Geld mit verdient. Das ist auch bei mir so. Und dann ist natürlich die Frage, ja, aber die Reisen sind so teuer. Also ich arbeite unheimlich viel. Und ich bin froh, dass das noch klappt, weil ich auch da so eine ganz strikte Trennung für mich habe, also zwischen Journalismus und PR. Es gibt viele freie Journalisten, die ja auch PR machen, weil das einfach besser bezahlt ist. Da bin ich strikt dagegen. Es gab mal irgendwie, also zum Beispiel in New York, wo die Lebenshaltungskosten hoch sind, gab es auch mal Durststrecken, wo ich dann zwischenzeitlich auch mal gekellnert habe. Oder dadurch, dass ich Fernsehen mache und selbst drehe und schneide, habe ich dann mal als Cutterin gearbeitet. So, das war dann quasi auf der Schwelle, weil ich da schon darauf geachtet habe, was für Beiträge ich schneide. Aber prinzipiell ist es halt so, dass ich nicht hohe Ansprüche habe, weil ich ja nicht so viel konsumiere. Das heißt, die Hauptausgaben sind die Reisekosten, die auch nicht immer unbedingt durch die Arbeit wieder rein, also natürlich sich wieder decken, aber nicht von den Redaktionen unbedingt übernommen werden. Aber das heißt, ich arbeite ausschließlich journalistisch.
Jetzt gibt es ja in Deutschland so ein Phänomen, und zwar, dass man sich melden muss. Ich kenne das aus London zum Beispiel gar nicht. Da muss man sich einfach nicht melden, da lebt man da einfach. Mhm. Ja, und hat dann die Wohnung gemietet. Es gibt kein Meldegesetz. Du bist nicht gemeldet in Deutschland oder hast du eine Meldeadresse?
Doch, das habe ich. Das habe ich also quasi, als ich dann keine Wohnung mehr hatte oder auch als ich viel im Ausland unterwegs war, habe ich überlegt, wie ich das mache. Ich war dann zum Beispiel längere Zeit also in den USA, hätte zum Beispiel auch in den USA Steuern zahlen können. Das gibt so eine Regelung ja auch, dass man sich das, also wenn man ein halbes Jahr weg ist und ein halbes Jahr in Deutschland, kann man sich das aussuchen.
Ja.
Da muss man sich das genau angucken. Es war andererseits auch ehrlich gesagt ein bisschen kompliziert, hat sich jetzt auch, glaube ich, schon ein bisschen wieder geändert und ist ein bisschen freundlicher geworden, für wenn man mit einem Ausland arbeitet. Am Anfang weiß ich noch genau, habe ich bei der Finanzbehörde angerufen und gesagt, ja, sie fallen irgendwie durch unser System, also für sie gibt es da irgendwie nichts. Und es war dann letztlich, habe ich mich entschlossen, mich wieder bei meinen Eltern zu melden, weil das am einfachsten ist, weil ich halt irgendwas brauche, gerade für irgendwie so offizielle Dinge. Also oder auch für sowas wie der Reisepass, der natürlich für mich unheimlich wichtig ist,
ja.
Wo das dann ankommt. Und das ist ehrlich gesagt, das funktioniert total gut, weil ich muss noch nicht mal zum Briefkasten gehen. Mein Vater, also ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Mein Vater fotografiert mir das ab, schickt mir das. Also es sei denn, es sind jetzt streng vertrauliche Sachen, aber die bekomme ich jetzt auch nicht wirklich so oft. Und dann habe ich das sofort auf meinem Handy und muss noch nicht mal zum Briefkasten gehen. Das ist eigentlich ganz gut.
Wobei ich auch eine Zeit lang mal diesen Aufkleber hatte, hinten auf dem Personalausweis, ins Ausland verzogen, wo dann keine Adresse auf deinem Perso stand. Das geht anscheinend auch, aber wenn man dann doch häufiger hier ist, muss man, glaube ich, irgendwie eine Meldeadresse haben oder so. Mhm. Okay. Ich kann mir vorstellen, es gibt so ein paar Sachen, die will man nicht mit anderen teilen. Oder fragst du dann immer, wenn du, je nachdem, wo du gerade bist, was die für einen Föhn haben? Oder Haarbürste hast du wahrscheinlich selber, oder?
Genau, ja.
Föhn leiste dir.
Föhn leih ich mir. Was ich mir zum Beispiel auch extrem oft geliehen habe, waren Bügeleisen. Weil wenn man halt alles so in den Koffer knauscht und dann auch mal so offizielle Termine hat, also da muss man dann schon mal bügeln. Mhm. Das heißt, ich glaube, also so die Bandbreite an verschiedenen Bügeleisen auf der Welt, hätte ich nicht gedacht, dass die sich so unterscheiden können. Das war recht spannend. Das hat mich aber genervt und ich habe mir in der Tat jetzt irgendwie vor kurzem so ein ganz leichtes irgendwie Reisebügeleisen gekauft, weil das auch mal ein bisschen anstrengend war. Weil dann, wenn man das irgendwie schnell brauchte und dann irgendwie ewig, also prinzipiell finde ich schön, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, aber wenn man dann halt gerade keine Zeit dafür hat und dann darauf angewiesen ist, war das für mich auch ein Luxus, also den, was ich mir gegönnt habe, dass ich mir dann dieses Reisebügeleisen gekauft habe.
Okay, das hätten wir, aber gibt es sonst noch was, was du wirklich vermisst?
Nee, also manche sagen ja, sie brauchen irgendwie ihre eigene Bettwäsche oder Handtücher. Ich, ganz im Ernst, also es gibt auch manchmal keinen Föhn, dann muss man das halt auch planen, dann muss man sich abends die Haare waschen. Wenn man im heißen Land ist, dann ist es sowieso kein Problem, kann man auch mit nassen Haaren rausgehen. Also ich weiß nicht, wird jetzt auch mal behaupten, ich bin da relativ irgendwie unkompliziert. Also es gab jetzt noch nichts, wo ich dachte, Mensch, also das gibt's gar nicht so. Ja.
Kannst du dir vorstellen, dass wenn du dann irgendwann mal wieder so eine richtige Wohnung hast, meinst du, dass das komplett umschlagen könnte? Du hast ja gerade gesagt, eigentlich bist du so ein Typ, der dann auch eine leere Wohnung hat. Aber könnte es passieren, dass du irgendwann, so wie ein Kind, was jahrelang kein Fernsehen gucken durfte und dann, wenn es erwachsen ist, nur noch Fernsehen guckt, dass du dann ganz viel konsumierst plötzlich?
Nee, also das kann ich mir nicht vorstellen und da bin ich auch ziemlich sicher, dass das nicht passiert. Das Einzige ist, also ich freue mich zum Beispiel auch jetzt schon, ich weiß schon was, wenn ich eine Wohnung hätte, mein erstes Möbelstück wäre, was ich mir zulegen würde und es wäre ein Bett, weil einfach ich jetzt schon in so vielen unterschiedlichen Betten geschlafen habe und auch irgendwie weiß, worauf es mir da ankommt und ich würde mir das dann irgendwie auch gerne selbst bauen und ich finde, das ist auch eigentlich das Möbelstück, womit man am meisten Zeit verbringt, es sei denn, man schläft auf dem Boden so.
Ja.
Also das finde ich aber schön, also wenn man dann quasi so viel Zeit auch aufwenden kann, das zu machen und wenn man das jetzt mal irgendwie durchdekliniert in der Wohnung, also von Möbel oder Gegenständen, die man dann wirklich braucht, dann dauert das ja auch erstmal, bis man da irgendwie was hat, weil auch ein Bett bauen und so dauert dann trotzdem auch einen Moment, wenn man halt sonst noch andere Sachen zu tun hat. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wodurch meine Wohnung vielleicht mehr hätte, als ich wollte, wäre mein Freund, der tickt nämlich ein bisschen anders, der sammelt gerne Dinge. Aber das wären ja dann in dem Sinne auch nicht meine Sachen oder halt dann auch Kinder, weil da bin ich auch schon gespannt auf die Diskussion. Also wenn die dann irgendwie, weiß ich nicht, ein Prinzessinnen-Schlösschen haben wollen, also ich will denen das auch nicht aufoktroyieren, ich würde dann gerne mit denen sprechen, aber das finde ich irgendwie ist dann auch irgendwie dem eigenen Individuum überlassen, irgendwie wie es sich entwickeln will.
Was auch immer blöd ist, wenn man ein Auto hat, weil das benutzt man ja auch die meiste Zeit nicht. Deswegen bin ich ja auch so Fan von, wir teilen alles. Also wenn es irgendwann dazu kommt, dass wir alle einfach nur noch auf die Straße gehen und sagen, ich nehme jetzt das Auto und fahre damit los, ja, das wäre mir viel lieber, als dass ich mein eigenes habe. Das steht halt die ganze Zeit nur rum.
Ja, aber das ist doch zum Beispiel relativ leicht. Also zum Beispiel Auto muss ich auch sagen, das ist was ich also überhaupt nicht das Bedürfnis habe, mir anzuschaffen. Und also ich fahre zum Beispiel total gern Auto prinzipiell, aber ich nutze jetzt auch, also zum Beispiel, wenn ich in Deutschland bin, also so diese Carsharing-Sachen. Oder wenn ich jetzt mal quasi so durch Deutschland fahre, also in der Regel fahre ich am liebsten mit dem Zug, aber wenn es jetzt aus irgendwelchen anderen Gründen ein Auto sein muss, kann man es auch mieten oder wenn man sagt, okay, man hat Kinder und natürlich, das ist halt ein Bequemlichkeitsfaktor und viele unserer Konsumsachen sind aber Bequemlichkeitssachen und so unbequem ist es auch nicht, sich dann eins irgendwie zu leihen, also entweder von Freunden oder halt wirklich einen Mietwagen zu nehmen. Es ist dann natürlich bequem, irgendwie aus der Haustür zu gehen, ins Auto zu steigen und an den See zu fahren. Aber ich finde, das geht auch auf Umwegen und so umständlich ist das auch nicht.
Ja, und es wird ja immer besser. Also ich sage ja, ich würde es mir wünschen, dass es irgendwann so verbreitet ist, dass man tatsächlich einfach rauskommt und da steht schon direkt der nächste Shared Economy Wagen, den man nehmen kann. Autos, Wohnungen, Bohrmaschinen, alles miteinander teilen. Du bist die meiste Zeit unterwegs und willst auch später, wenn du mal eine Wohnung hast, noch viel auf Reisen gehen. Wirst du dann deine Wohnung bei Airbnb und Vimdo oder so reinsetzen?
Ja, aber das werde ich, glaube ich, eher nicht machen, weil ich meine, ich habe sowas auch schon genutzt, aber jetzt kommt ein bisschen drauf an, auch wo das ist, aber ich, also, okay, das war jetzt ein bisschen kompliziert, Entschuldigung. Aber ich glaube, also ich finde es halt nicht so gut, wenn Leute wirklich versuchen, Geld mit diesen Wohnungen zu machen. Das würde ich nicht wollen.
Nee, aber es wäre halt diese ganz normale Situation, dass du tatsächlich weg bist mal für 4 Wochen oder sowas. Warum die dann stehen lassen, wenn es andere Leute gibt, so wie dich, so wie du momentan ja auch unterwegs bist, die das eigentlich gut nutzen können.
Genau, nee, ich würde sie auf jeden Fall auch weggeben, also das ist nicht der Punkt, sondern ich würde aber dann halt versuchen, sie im bekannten, erweiterten Freundeskreis wegzugeben. Und wenn dann es irgendwie überhaupt nicht geht und es für einen langen Zeitraum ist, dann weiß ich nicht. Also dann würde ich sie halt, wie gesagt, für den Preis, den es auch gibt. Aber bisher muss ich sagen, also habe ich eigentlich im Großteil auch wirklich immer im Freundes-, erweiterten Bekanntenkreis Wohnungen oder Bleiben gefunden. Und das finde ich auch ganz schön. Und das ist natürlich auch ein Vorteil, also weil mein Netzwerk relativ groß ist. So.
Jetzt nimmt ja eine Sache ziemlich zu. Meine Freundin arbeitet zum Beispiel gerade an einem Projekt, da geht es um Büro-Sharing, also Office-Sharing. Mhm. Du kennst ja auch WeWork oder WeLive. Mhm. Also solche Ideen, dass man zusammen ganz viele Büros auf der Welt anmietet und dann halt dort arbeiten kann. Und ich sage, oh, heute fliege ich mal nach New York und arbeite eine Woche in New York und nächste Woche bin ich eine Woche in Sydney und kann dann da weiterarbeiten und zahle halt eben eine Grundgebühr pro Monat. Das ist ja so das Prinzip. Hast du sowas mal genutzt?
Nee, und ich habe davon natürlich auch irgendwie schon gehört. Und ich habe jetzt nicht einen Überblick, was es da jetzt schon alles gibt.
Viel, ja.
Aber von einigen Modellen, wo ich das jetzt irgendwie gehört habe, also es wird ja jetzt ganz oft auch noch so zusammengelegt, arbeiten und wohnen. Also dass es dann so richtige Häuser sind, wo man quasi so, also was du schon gesagt hast, so eine Flatrate hat, okay, man, oder also man bezahlt im Monat so und so viel und es kann dann wohnen und arbeiten woanders. Und ehrlich gesagt, das finde ich persönlich nicht ganz so gut, dass das dann irgendwie, also das mit den Leuten, mit denen arbeite ich ja nicht direkt, aber dann schon in so einem Coworking-Space, ich auch noch zusammen wohne quasi. Weil ich finde es total wichtig, halt auch immer so aus unterschiedlichen Kontexten Leute kennenzulernen. Also deswegen finde ich dieses Konzept von Wohnen und Arbeiten, also für mich persönlich irgendwie nicht so gut. Und ich muss auch sagen, ich habe schon auch mal so Coworking Spaces irgendwie genutzt, aber ich bin gar nicht so ein großer Fan davon, weil prinzipiell bei meiner Arbeit ich ja unheimlich viel mit Menschen zu tun habe, was super schön ist, aber wenn ich dann quasi die Sachen irgendwie produziere, aufschreibe, schneide oder was auch immer, ich dann schon lieber meine Ruhe habe und auch ganz froh bin. Also ich arbeite dann wirklich meistens eher von zu Hause aus oder auch irgendwie in Cafés oder draußen. Also ich nutze das gar nicht so, dass ich mir irgendwo Büros anmiete.
Katharina, letzte Frage. Mhm. Wo geht denn deine nächste Reise hin?
Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Also es ist ja auch, ich bin jetzt nicht so der Planer. Und jetzt kommt erstmal das Buch raus. Deswegen werde ich jetzt erstmal eine Weile in Deutschland sein für Presse- und Lesungstermine. Und ich finde es ehrlich gesagt auch in Deutschland auch ganz schön im Sommer. Und dann schauen wir mal. Also ich werde wahrscheinlich auf jeden Fall innerhalb von Europa während der Zeit auch unterwegs sein. Ich bin zum Beispiel jetzt im Juni eingeladen auf eine Hochzeit in Jerez in Spanien. Also es sind immer irgendwelche Sachen. Meistens bin ich dann unterwegs, also etwas weiter weg über den Winter und über Winter dann quasi auch. Aber es ist jetzt noch nichts Konkretes geplant, aber ich bin selbst gespannt.
So, und jetzt die allerletzte Frage. Was hast denn du dir zu allerletzt gekauft? Was hast du konsumiert?
Das weiß ich ganz genau. Das war ein Parfum, weil mein Parfum war leer und jetzt habe ich mir ein neues gekauft.
Dankeschön, dass du mit uns gesprochen hast.
Ja, sehr gern.
Katharina Finke lebt seit über 5 Jahren nur mit Dingen, die in 2 Taschen reinpassen. Ihr Buch Loslassen, wie ich die Welt entdeckte und verzichten lernte, erscheint am Mittwoch, 1. März im Malik Verlag, kostet 15 €.
D-Radio Wissen. Dein Sonntag.